man ist morgens früh aufgestanden, man wollte sofort loslegen, also die Motivation war echt so hoch, aber das hat mir schon gezeigt, okay, die Dinge passieren einfach manchmal und man muss es gar nicht unbedingt planen. Man kann vertrauen, dass die kommen und die Dinge, die für einen gut sind, auch passieren. Und da zu realisieren, dass bei mir definitiv Freiheit war, war aber am Anfang sehr schmerzhaft, weil man sich quasi gegen die Sicherheit entscheidet.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kaltes Wasser. Ich bin Timon Vorhoff hier am Mikro und wir tauchen hier in diesem Podcast gemeinsam mit spannenden Gästen alle zwei Wochen dienstags ins kalte Wasser und begeben uns in Geschichten, die meine Gesprächspartnerin außerhalb ihrer Komfortzone gebracht haben. Ich spreche dabei mit GründerInnen, AbenteurerInnen, aber auch Menschen von nebenan. Weiterhin am Start die Playlist Heiße Songs für die musikalischen Mutmacher und melodischen Motivationstexte. Falls ihr also schon immer auf der Suche nach einer solchen Playlist wart, dann müsst ihr nicht mehr weiter suchen. Sie ist in den Shownotes verlinkt. Diese Woche ist Valerie Hansen zu Gast. Sie hat ihr Tiermedizinstudium im fortgeschrittenen Stadion abgebrochen, um als Co-Geschäftsführerin beim Startup ihrer Freundin Tessa mit einzusteigen. VecDoc. Wir sprechen unter anderem über ihre Beweggründe für diesen Schritt ins Ungewisse und weg von der Sicherheit, Morgenroutinen und ja natürlich auch, wieso Hunde sich auch vegan ernähren können. Jetzt noch schnell den Podcast hier folgen bei Spotify oder wo ihr gerade reinhört. Und falls ihr was Spannendes für euch mitnehmt, gerne weitersagen und mit eurer besten Freundin oder besten Freund teilen. Vielleicht auch mit einem Freund, der einen Hund hat. Das kann sicherlich auch ganz spannend sein hier in diesem Fall. Und ja, jetzt direkt rein ins Gespräch. Hallo Valerie, schön, dass du da bist.
Hi Tillmann, ich freue mich, dass ich da bin.
Ja, ich freue mich heute mehr über VecDoc. Ich hoffe, ich habe es auch richtig ausgesprochen.
Ja, richtig.
Richtig perfekt. VecDoc und auch vor allem deine Reise, wie du zu VecDoc gekommen bist. Was ist VecDoc überhaupt? Wie ist es entstanden? Da mit dir heute drüber zu sprechen und würde einmal starten damit, bevor wir so ein bisschen die Reise in die Vergangenheit machen, dass du einmal kurz sagst, was ist VecDoc überhaupt? Vom Namen her kann man schon vielleicht ein bisschen drauf kommen und kurz mal skizzierst, wo ihr heute steht. Was ist so euer Status quo heute in puncto zum Beispiel Mitarbeitergröße des Unternehmens? Mal so einen kurzen Einblick gibst, dass man weiß, was ist so der Status quo?
Ja, sehr gerne. Also VecDoc ist ein veganes, bedarfsdeckendes Hundefutter, welches wir mit Fachtierärzten zusammen entwickelt haben. Ist auch das Einzige, was tatsächlich mit Fachtierärzten entwickelt wurde, um einfach diese Bedarfsdeckung gerade im pflanzlichen Bereich gewährleisten zu können. Und VecDoc wurde für den eigenen Hund gegründet von Tessa Zauner, weil Nelson damals, der Hund von Tessa, an einer Futtermittelallergie litt und tatsächlich auf tierisches Protein reagiert hat. Das heißt, der Grund der Allergie war erstmal ausschlaggebend und dann kam aber auch der Trend beziehungsweise dieser Wandel und das Bewusstsein der Hundebesitzer dazu, dass eine mehr und mehr pflanzenbasierte Ernährung auch beim Hund gesund sein kann und auch einfach Tier und Umwelt gut tut. Und sei es ein veganer Tag die Woche oder vegane Snacks, dass man da irgendwo einen toleranten Ansatz wählt, während wir es ja auch bei uns selber machen und vegan in aller Munde ist. Und die hundertprozentige Fütterung bei Allergien dann machbar ist, weil es eben gewährleistet bedarfsdeckend ist. Es gab damals auch andere vegane Hundefuttermittel, aber nicht solche, die den Ansprüchen von Tessa gerecht wurden und auch denen der Tierärzte, sodass Tessa da den Bedarf und auch ihren eigenen Bedarf gesehen hat und es gegründet hat. Genau, und jetzt mittlerweile, das war damals ja 2016, ich bin dann 2017 mit dazu und 2018 hatten wir einen großen Fernsehauftritt bei Die Höhle der Löwen, sind dadurch sehr bekannt geworden und dann stetig gewachsen, vor allem als wir dann mit unserer Snackpalette in 2019 rausgekommen sind, die dann deutschlandweit gelistet wurden. Und die natürlich jeden Hundebesitzer ansprechen, weil es ein veganer Snack, da scheut man jetzt nicht davor. Bei der Vollfütterung ist es nochmal was anderes. Und genau, jetzt haben wir tatsächlich vor 3 Monaten unsere größere Finanzierungsrunde abgeschlossen und sind mittlerweile 17 Mitarbeiterinnen und wachsen sehr stark. Jetzt auch in den nächsten Monaten kommen weitere Mitarbeiterinnen dazu. Und das freut uns natürlich sehr.
Und habe ich jedenfalls bei Instagram gesehen, ganz viele Bürohunde auf jeden Fall auch, die bei euch am Start sind, und teilweise ja auch im Qualitätsmanagement mit eingebunden sind als Testehunde sozusagen dann für die neuen Produkte.
Ja, genau, allesamt tatsächlich und macht unseren Arbeitsplatz auch sehr beliebt und von außen auch sehr aufregend. Wir haben eine Shop-Vitrine, auch Fußgänger schauen immer wieder rein und sind ganz begeistert von der ganzen Hundeschar. Macht es tatsächlich manchmal auch schwer, weil wir jetzt nicht nur Teams und Mitarbeiter oder Homeoffice, wer kommt rein, wer nicht, organisieren müssen, sondern auch, welche Hunde verstehen sich, wer kann gleichzeitig zusammen rein. Hätten wir auch nicht gedacht, dass das nochmal eine Herausforderung wird, aber da haben wir einen guten Weg gefunden, weshalb tatsächlich es auch schwierig ist, alle Hunde reinzubekommen, weil fast jeder Mitarbeiter einen Hund hat. Und ja, aber es macht natürlich Team-Events oder Spaziergänge sehr schön und aufregend. Und wir haben einige Testesser, die zeigen, ob ein neues Produkt Bestand haben wird oder nicht. Genau, das macht Spaß.
Also MitarbeiterInnen, Motivation neben der Vision, die ihr ja auch habt, kann man auf jeden Fall schon mal einen großen Haken hintersetzen. Bürohund gibt es ja auch Studien drüber, machen einfach auch glücklicher im Arbeitsalltag.
Definitiv, ja. Und macht uns auch nahbarer für unsere Kundinnen, weil wir tatsächlich unser eigener Kunde sind. Wir füttern allesamt Vectog und können darüber berichten. Auch der Kundenservice kann selber darüber reden. Und das schafft natürlich ein ganz anderes Vertrauen zur Marke und setzte ja schon bei der Geschichte der Gründung an. Das ist ganz schön.
Ja, also eigentlich ist das Ziel von euch für eure eigenen Hunde, die ihr ja über alles liebt, nehme ich mal an, das beste Produkt zu erstellen. Definitiv. Und herzustellen und das natürlich dann einfach auch mit anderen Hundebesitzern und Besitzerinnen zu teilen.
Ja, definitiv.
Du bist jetzt gerade schon mal so ein bisschen durch die Geschichte gelaufen, ein paar Jahreszahlen rausgehauen und da möchte ich einmal mit dir jetzt nochmal so ein bisschen zurückspulen. Hier geht es ja so ein bisschen auch ums Anfangen und auch den Sprung ins kalte Wasser. Da bin ich ganz gespannt auf deine Erfahrungen, deine Sprünge. Ich habe gesehen, dass du erstmal in deinem Bachelor Business Administration und Management studiert hast in Münster 2011 bis 2013. Und dann ist mir schon so das erste, ich sag mal, Ungewöhnliche aufgefallen bei dir. Ja. Du hast dann zwei Studien gemacht, und zwar in Tiermedizin in Berlin, 2014 angefangen. Ja. Wie kam der Wechsel?
Es war so, dass mich nach dem Abitur sehr, sehr viel interessiert hat. Ich war auch sehr generalistisch, sage ich mal, aufgestellt, hatte auch das Jahr nach dem Abitur freigenommen, um mich erstmal zu orientieren, habe verschiedene Praktika gemacht und habe dann entschieden, BWL zu studieren, um einfach diesem generalistischen Ansatz auch erstmal den Raum zu lassen, weil ich mich einfach so früh noch nicht entscheiden konnte.
Also erstmal die sichere Sache, damit kann man
ja,
später
quasi. Ja,
unbedingt
die sichere Sache. Und ich tatsächlich konnte ich mir auch lange schon vorstellen, in eine Management-Richtung zu gehen, obwohl die einfach noch nicht so ganz greifbar ist nach dem Abitur. Gerade unsere Fächer in der Schule sind ja nicht so darauf ausgelegt, also Entrepreneurship und Management etc., das findet ja noch gar keinen Platz in der Schule. Ich hatte nur das Gefühl, weil ich schon immer auch in der Familie diejenige war, die sehr viel organisiert hat und so den Überblick behalten hat und alle koordiniert hat mit einem kühlen Kopf, das oder wurde mir dann auch nachgesagt, dass ich wahrscheinlich in eine Management-Richtung gehen werde, aber ich wusste halt gar nicht, wie der Weg dahin ist, also und auch der klassische Weg dahin, sodass BWL schon auch Sinn gemacht hat und auch daraus entstanden ist, dass ich es einfach noch nicht ganz wusste. War auch die richtige Entscheidung, obwohl Münster dann sehr, sehr theoretischen Ansatz wählt und sehr, also sehr viel gleichzeitig fordert, sodass man im Prinzip durch auswendig Lernen durchs Studium kommt und auch nicht wirklich so hands-on Experiences oder Erfahrungen hat und mal wirklich sieht, was diese Fächer auch bedeuten. Was heißt Bilanzierung? Was heißt Finanzbuchhaltung im realen Leben? Also es wurde immer sehr stark abstrahiert. Das hat mir nicht ganz so gut gefallen. Mir hat einfach dieser Praxisbezug sehr stark gefehlt. Nichtsdestotrotz war es eine super coole Studentenzeit. Münster ist super und hat sich auch sehr gelohnt. Nur die Orientierungslosigkeit blieb danach, auch trotz vieler Praktika im klassischen Bereich, also Wirtschaftsprüfungen und Bankenwesen und so weiter. Da habe ich sehr, sehr schnell einen Haken dran gemacht und gemerkt, das bin ich nicht, da kann ich nicht. Irgendwie fehlte mir da auch die Kreativität und auch zu spüren, also in größeren Konzernen und größeren Strukturen, dass man wirklich was bewegen kann. Und ich habe von klein auf eine sehr große Leidenschaft für Tiere, bin auch seit klein auf Vegetarierin, habe da immer auch Themen gesehen, die ich gerne geändert hätte oder die mich einfach innerlich auch getrieben haben und motiviert haben, habe aber tatsächlich das nicht in einem Berufsfeld gesehen. Ich meine, das ist jetzt auch schon über 10 Jahre her, da war das einfach noch nicht so modern, jetzt ein Startup zu gründen oder purpose-driven Themen anzugehen oder an Klimawandel etc. zu denken. Deswegen konnte ich das noch nicht sehen, wie ich das in meinen Beruf integrieren kann. Habe dann aber durch diese vielen Fragen entschieden, okay, ich versuche jetzt einfach, mich auf das zu konzentrieren, was mich wirklich treibt und was mich sehr interessiert, und das sind die Tiere. Dann war Tiermedizin naheliegend, obwohl ich dann im Tiermedizinstudium realisiert habe, dass Tierliebe und Tiermedizin nicht unbedingt das Gleiche sind oder nicht unbedingt zusammenpassen. Ich bin, was das angeht, ein sehr emotionaler Mensch. Ich habe einen sehr emotionalen Bezug zu Tieren und habe gemerkt, dass der Beruf des Tierarztes schon, also man muss da schon irgendwo lernen, auch eine Mauer aufzubauen und abzustumpfen. Und die Sensibilität für Tiere wollte ich aber nicht verlieren, sodass ich auch da entschieden habe, relativ schnell wusste, ich werde keine praktizierende Tierärztin. Nichtsdestotrotz hat mich das Fach so interessiert, auch die ganze Theorie, das ganze Naturwissenschaftliche. Da bin ich tatsächlich viel mehr dran aufgegangen als in der Betriebswirtschaft und habe das weitergemacht.
Bist du denn mit der Idee in das Studium dann gegangen, auch praktizierende Tierärztin zu werden, eventuell?
Erst ja, okay. Aber dann sehr, sehr schnell nicht mehr. Und dann habe ich aber trotzdem das Vertrauen gehabt, dass ich irgendwo sehen werde, wo es mich hinführt. Ich hatte auch an eine akademische Laufbahn gedacht und dachte, vielleicht geht es dann eher in Richtung also in das Naturwissenschaftliche, weil es mich einfach interessiert hat. Nur ich habe gespürt, dass mir immer der Ansatz zu konkret war und ich irgendwo mehr abstrahieren wollte, also mehr rauszoomen wollte und so das so bigger picture sehen wollte, aber ich wusste einfach noch nicht wie. Ich wusste nicht, wie der Weg dahin ist. Ich hatte parallel immer überlegt, irgendwas zu gründen oder selber anzugehen. Ich war auch tatsächlich im Studium bekannt, als die in Vorlesungen immer irgendwelche Ideen hatte, sei es, dass der Professor gesagt hat, ach, es fehlt in der Tiermedizin das und das. Und dann habe ich gesagt, ach, das müssen wir schnell machen. Aber ich bin nicht die Person, die dieses alleine angeht. Also ich würde auch tatsächlich mich nicht als die Person sehen, die ein Unternehmen alleine gründet. Und brauchte da tatsächlich eher den Initiator. Und deswegen war das tatsächlich ein sehr, sehr starker und schöner Moment, als dann Tessa, die ich schon zu Beginn des Studiums kannte und auch die Gründung von Vectoc mitbekommen habe, dann mir berichtete, dass doch schneller groß wird als gedacht und ob ich nicht früher mit einsteigen möchte. Wir hatten vorher noch gesagt, ach, ich werde dann Tierärztin und dann steige ich als Tierärztin ein, ist ja super. Aber das war dann hätte zu lange gedauert.
Okay. Das heißt, also du und Tessa, ihr kanntet euch auch schon vor deinem Tiermedizinstudium.
Genau, wir kommen ja beide auch aus Düsseldorf und kennen uns aus dem privaten Umfeld, haben uns einmal bei einem Abendessen näher kennengelernt und bis tief in die Nacht über Tierschutz und unsere Motivation gesprochen. Und wir waren sofort so total eng und haben uns sehr, sehr, sehr gut verstanden. Und ja, aber da hatte sie mir dann kurze Zeit später auch von Vectoc erzählt. Nur wir hätten jetzt nicht gedacht zu Beginn, dass das jetzt direkt die große Geschäftsidee wird. Sie hat das ja auch erstmal neben ihrem Hauptberuf gemacht und aufgebaut
In der
komplett.
Garage habe ich auch gelesen.
Genau. Sie hat erstmal eine Charge produzieren lassen für Nelson, hat dann einen kleinen Online-Shop aufgebaut. In der Phase war ich jetzt noch gar nicht involviert. Da hat sie, und
Aber
sie hat gesagt, Worst Case.
du hast das immer nebenbei halt mitbekommen, weil ihr euch halt irgendwie
Ja,
kanntet und
genau.
halt
Ja.
immer im engen Kontakt wart und
Ja.
hast so ihre Reise mitbekommen.
Ja, absolut. Und ich fand es absolut spannend und stark, dass sie das schon gestartet hat, und habe auch die ersten Flyer mitbekommen, wie die erstellt wurden. Und dann bin ich auch schon vom Studium aus, also neben dem Studium, unterstützend mit rein. Und bis wir dann entschieden haben, es dann 100% zu versuchen und sie auch die Architektur dann beendet hat, ich das Studium erstmal pausiert habe und wir dann 100% Vectoc zu zweit gemacht haben. Und genau, aber damals hat sie erstmal tatsächlich das Risiko aufgenommen zu sagen, Worst Case hat sie eine Garage voll mit Futter und kann das über 2 Jahre an ihren eigenen Hund füttern. Und ja, das war schon echt cool.
Du hast gerade schon mal so ein bisschen gesagt, ich weiß nicht, ob das auch schon im Wirtschaftsstudium so bei dir war, dass du immer schon, aber jedenfalls im Tiermedizinstudium so, dass du schon auch Lust hattest, was zu gründen.
Ja.
Und die Ideen sind da auch aktiv und passiv zu dir gekommen. Aber es war nie sowas dabei, wo du dann gesagt hast, okay, jetzt machen wir das. Beziehungsweise wo du einen Partner in Crime hattest, der sozusagen auch dich mit ja angezündet hat, oder, ne, dich mitgenommen hat sozusagen und dir dann sagst, okay, jetzt gründen wir das. Was hat dich bei Tessa sozusagen, klar, ihr kanntet euch schon vorher, ne, deswegen wart ihr ja auch schon, also du wusstest, worauf du dich einlässt mit der Person an sich als Gründungspartnerin. Aber was hat dich bei Tessa dann überzeugen zu lassen, dich überzeugt zu sagen, okay, ich pausiere jetzt mein Studium auch. Ist ja, könnte ich mir vorstellen, auch keine einfache Entscheidung. Oder vielleicht auch schon so ein erster Mutsprung zu sagen, okay, ich habe jetzt schon so viel Zeit in das Studium investiert. Eigentlich wäre es sinnvoll und die sichere Sache, das jetzt tatsächlich erstmal zu Ende zu führen, dann den Abschluss zu haben, was ja auch teilweise dein Gedanke war, hast du ja schon ausgeführt, und dann als fertige Tierärztin sozusagen mit einzusteigen. Warum? Was hat dich sozusagen überzeugt, dann früher dich schon mitreißen zu lassen von Tessa und zu sagen, okay, ich bin auch dabei?
Ja, das ist eine gute Frage. Auch während du jetzt fragst, habe ich schon überlegt, was jetzt der Unterschied war, weil ich tatsächlich also im BWL-Studium und auch schon im Tiermedizinstudium Ideen hatte, die ich auch mit Freunden besprochen hatte. Und dann war es erstmal so, ja, lass uns das machen und wir setzen das um. Ich muss sagen, ich glaube, wenn ich jetzt an die Ideen denke, die ich hatte, fehlte immer das Herzblut dabei. Also das waren Produkte, die es brauchte und die dann tatsächlich auch jetzt mittlerweile auf dem Markt sind, aber wo jetzt nicht das Thema Tierschutz und Umweltschutz zum Beispiel mit enthalten sind wie bei Vectoc. Also ich glaube, Vectoc hat mich einfach von Anfang an extrem gepackt und auch interessiert. Zusätzlich einfach diese Dynamik zwischen Tessa und mir. Ich glaube, wir haben schon sehr, sehr früh gespürt, dass wir uns echt, also fast, man könnte romantischerweise fast von Seelenverwandtschaft sprechen, weil wir auf allen Werteebenen gleich ticken, gleichzeitig uns extrem ergänzen und man vielleicht auch diese Kombi gespürt hat und da richtig Lust allein hatte, zusammenzuarbeiten. Und ich würde deswegen kann ich auch nicht jetzt konkret sagen, was der Unterschied war. Ich glaube, es war einfach ein Gefühl, ich will dieses Produkt und das Produkt motiviert mich jeden Tag und die Kombination zwischen Tessa und mir, die dann diesen Sprung etwas leichter gemacht haben. Auch wenn du sagst, also es war tatsächlich sehr, sehr, sehr schwer für mich, mich vom Studium zu verabschieden. Es war nicht schwer, mich für Vectoc zu entscheiden. Ich habe sofort ja auch gestartet. Tess hat mich angerufen. Ich habe gesagt, mache ich sofort. Aber dann ging es erstmal über ein Jahr noch neben dem Studium. Dann habe ich Urlaubssemester genommen und dann wirklich final sich zu exmatrikulieren und rauszugehen. Das war schon ein harter Schritt, aber absolut richtig. Also ich bereue den nicht einen Tag.
Wie lange hast du für die Entscheidung gebraucht? Beziehungsweise wie hast du die Entscheidung dann tatsächlich auch getroffen? Mhm. Bist du irgendwie in Urlaub gefahren? Hast du dir nochmal irgendwie zwei Wochen Zeit genommen, also in Ruhe überlegt, ein bisschen meditiert oder? Wie ist das passiert?
Der kam auch so, also ich habe mir sehr lange den Kopf zerbrochen, auch schon nebenher. Und deswegen, aber es war, die Entscheidung war dann offensichtlich nie ganz reif. Und dann hatte ich, also erstmal darf man nur eine gewisse Anzahl an Urlaubssemestern nehmen. Meine Traumvorstellung war, und ich habe gedacht, ach ja, super, ich mache alles parallel, mache mein drittes Staatsexamen. Ich war ja dann auch relativ weit schon im Studium und auch habe sehr, sehr viel Energie da reingesteckt. Und dann habe ich tatsächlich das erste Semester wieder aufgenommen und die erste Prüfung musste ich vorbereiten. Und da ist noch eine Kommilitonin von mir hier nach München gekommen. Das Ding war ja auch, Studium war in Berlin, ich war schon in München für Vectoc. Und da hatten wir schon zwei Mitarbeiter und ich saß zu Hause und habe gelernt oder bin nachmittags nach Hause, um zu lernen, und die Hütte hat gebrannt bei Vectoc. Also wirklich, es gab 1000 Themen, die wir machen mussten, und ich bin nach Hause gefahren und dann habe ich gemerkt, so, ich kann nicht mehr lernen, ich kann diese Prüfung nicht mehr vorbereiten, wenn ich weiß, dass im Büro gerade einfach vieles los ist und meine Energie dort gebraucht wird und ich das nicht mehr splitten kann. Und jede Stunde, die ich ins Studium investiere, fehlt bei Vectoc. Und dann habe ich super schnell entschieden, weil es gar nicht anders ging.
Musstest du dich entscheiden zwischen den beiden Sachen und dann ist die Entscheidung doch relativ
leicht. Das wusste ich, glaube ich, auch vorher, dass ich also Vectoc schon sehr früh sehr stark priorisiert habe und natürlich den Wunsch hatte, beides irgendwie zu schaffen. Aber das war nicht machbar. Es wäre wahrscheinlich mit einem anderen Studium machbar gewesen. Aber Tiermedizin ist ja auch allein schon das Stundenkontingent, ich glaube, es sind teilweise 32 Pflichtstunden die Woche plus Prüfungsvorbereitung und so weiter. Das ist noch eine sehr klassische Struktur. Und die plus Unternehmensaufbau, das hätte wahrscheinlich geklappt, aber dann hätten wir Vectoc jetzt nicht dahin gebracht, wo es jetzt wäre. Vor allem gerade am Anfang, wo von beiden Gründerinnen dann 100% Commitment gefragt sind.
Mhm. Und da wart ihr jetzt aber noch nicht zu zweit, da gab es auch schon ein paar Mitarbeiterin.
Zwei gab es dann, ja.
Okay. Ist ja dann doch nochmal ein kleiner Weg bis zu den 17, die du ja vorhin am Anfang erwähnt hast.
Mhm.
Und von daher so ein bisschen die Frage, du hast gesagt, ihr hattet schon alle Hände voll zu tun. Wie seid ihr dann sozusagen gestartet, um dem, ja, oft ist es so halt, wenn ich hier auch Gründer und Gründerinnen dabei habe, dass die viel hinterherlaufen und gar nicht so die Zeit haben, einfach nur operativ viele Sachen abzuarbeiten, aber gar nicht so die Zeit haben, strategisch dann auch das Ganze irgendwie aufzubauen. Wie seid ihr da dieser Falle vielleicht auch entrungen oder wie seid ihr damit umgegangen, wenn man am Anfang zu viel zu tun hat mit zu wenig Zeit und das Ganze halt schneller wächst, als man irgendwie gedacht hat und man gar nicht so schnell auch vielleicht Mitarbeiter und Mitarbeiterin einstellen kann?
Ja, ganz so entrungen sind wir dem nicht. Ich denke, dass wir das auch durchgemacht haben und auch immer noch durchmachen. Also ich glaube, das ist immer noch ein Prozess, aus dem Operativen irgendwie rauszukommen. Man sagt ja auch den Unterschied, ich arbeite im Unternehmen oder am Unternehmen. Und als Unternehmerin sollte das Ziel sein, am Unternehmen zu arbeiten. Und das ist ein Weg dahin, definitiv. Ich befinde mich immer noch auf dem Weg dahin. Und Step by Step, je größer das Team wird, wird es auch leichter und besser. Am Anfang, ich habe das häufig auch so beschrieben, wie du schon sagst, dass man irgendwie hinterher rennt. Ich habe mich häufig gefühlt wie auf einem ich spiele kein Tennis, aber es gibt ja diese Tennisballmaschinen, die ganze Zeit ununterbrochen Tennisbälle auf einen werfen und man hat nur einen Schläger und versucht irgendwie 100 Bälle gleichzeitig abzuwehren. Und so fühlte es sich sehr lange auch an. Jetzt wird es immer weniger, sodass man gar nicht mal stehen konnte und überhaupt gucken konnte, wo schießen die denn hin und in welche Richtung geht es hier eigentlich gerade. Das ist tatsächlich häufig sehr frustrierend gewesen. Und ein Coach von uns hat uns auch mal gesagt, es gibt ja Fachkraftmanagement Geschäftsführung und Unternehmer. Und am Anfang ist man alles. Und das ist die Herausforderung. Und vor allem die nächste Herausforderung ist, mit den Mitarbeitern, die man hat, von Fachkraft langsam, also ich nenne es nicht gerne hoch, aber jetzt in der Hierarchieform hochzuwandern.
Weiter zu entwickeln,
weil die ein Jahr kennen als auch als Fachkraft nebenan. Und das hätte ich nicht gedacht, dass es tatsächlich das die schwierigste Dynamik ist, wenn man da irgendwo auch sich in die anderen hineinversetzt und es allen irgendwo gerecht machen möchte, dass es schwer ist, sich da so langsam rauszubewegen. Das ist tatsächlich für mich mit die größte Herausforderung. Und genau.
Hatte ich jetzt gerade nämlich eine Frage im Kopf, da hast du jetzt schon einen Teil davon beantwortet. Was war, bevor du die Entscheidung getroffen hast, okay, ich gehe jetzt all in, werde Mitgesellschafterin von Vectoc, was du dachtest, was die größte Herausforderung wird und was jetzt aber im Nachhinein die größte Herausforderung war? Da hast du jetzt gerade den zweiten Teil schon beantwortet, ne, dieser ganze Teil Mitarbeiterführung und auch das Unternehmen zu entwickeln und sich selber dann Stück für Stück immer mehr rauszunehmen. Was war, bevor du eingetreten bist sozusagen in das Abenteuer Vectoc, was war so gedanklich, was dachtest du, werden die größten Herausforderungen sein?
Tatsächlich hatte ich am meisten Sorge davor, dass ich vieles, das war, als ich den, wir haben ja auch einen Geschäftsführeranstellungsvertrag, und als ich den unterschrieben habe, die Verantwortung des oder der Geschäftsführerin, als ich mich damit befasst habe, dachte ich, oh Gott, ich weiß ja gar nicht, was alles, also Buchhaltung, Bilanzierung, ich habe das zwar studiert, aber ich habe keine Ahnung davon. Und jetzt verantworte ich aber, dass wir es richtig machen und dass wir alles korrekt bilanzieren und alles liegt in unserer Verantwortung. Und am Ende haftet man ja auch selber. Und da hatte ich extrem Respekt vor, dass ich einfach vieles nicht weiß. Und diese Begrenzung meines eigenen betriebswirtschaftlichen Wissens hat mir am meisten Sorgen gemacht, bis ich dann verstanden habe, ja, wir haben dann entsprechend wir kontaktieren eben die Leute, die es am besten wissen und lassen uns beraten und wir können nicht alles selber wissen. Da kann ich mich auch sehr gut daran erinnern, dass ich da, ich glaube, ich habe 5 Bücher gekauft, die irgendwie die Verantwortung von Geschäftsführern beschreiben und was alles dazu gehört. Und das, was jetzt die größte Herausforderung im Nachhinein ist, definitiv Mitarbeiterführung, Mitarbeitermotivation und die eigene persönliche Abgrenzung dazu. Also wenn jetzt mittlerweile 17 Mitarbeiterinnen sind, dann geht es gar nicht mehr, dass man jetzt allen gerecht wird oder allen die gleiche Zeit schenkt und Aufmerksamkeit, die man aber eigentlich gerne wo geben wollen würde. Und man kann auch nicht bei jedem nach Verständnis fragen und erklären, warum ich jetzt gerade nicht da bin oder warum ich weniger Zeit habe. Und das hätte ich nicht gedacht, dass mir das so schwer fällt. Aber wir haben ein sehr, sehr verständnisvolles, sehr motivierendes und empathisches Team. Und das macht es ein bisschen leichter, aber ja.
Ja, vielleicht nochmal so ein bisschen zurück zu, ne, für Mitarbeiterinnen, die haben sich ja auch bei euch beworben, weil sie auch von eurer Vision und auch von der ganzen Idee auch überzeugt sind und das mit nach vorne tragen wollen. Da stellt sich jetzt vielleicht der eine oder die andere auch die Frage, warum braucht es noch eine weitere Brand, die jetzt dem Tre ich bin jetzt mal, ich formuliere es mal ein bisschen reißerischer, die sich jetzt auf das Trendthema eine vegane Hundeernährung auch da drauf springt. Es gibt ja schon einige Brands, die auch veganes Hundefutter sozusagen anbieten. Wo ist da die Innovation? Holen uns da vielleicht nochmal so ein bisschen ab, was das Besondere jetzt bei euch ist.
Ja, das hatte ich anfangs angedeutet oder angesprochen. Wir sind auf jeden Fall die einzige Marke, die mit Fachtierärzten entwickelt oder von Fachtierärzten entwickelt wurde. und bei der die persönliche Geschichte dahinter steht. Das wirkt zwar so ein bisschen als Zeitnot im Nachhinein oder ausgedacht. Banal, aber ach so, oder im Nachhinein, da käme ich jetzt nicht drauf.
Wir brauchen noch eine Story. Wie war, okay.
Ja, nee, dadurch, dass viele auch Nelson kennen und die Story, war das tatsächlich noch nie, wurde noch nie hinterfragt. Aber das, also auch unabhängig von der Story, selbst wenn wir die nicht erzählen würden, bekommt jeder Kunde mit, dass wir selber Hunde haben, dass wir es unseren eigenen Hunden füttern und dass wir es am Ende irgendwo für unsere eigenen Hunde machen. Wir sind sehr nahbar, wir sind selber Hundebesitzerinnen. Das ist ein bisschen wie bei Babyfood oder die man ja auch kennt, wenn man da für den mit dem eigenen Namen steht. Dafür, bei gerade so einem emotionalen Thema, braucht man das Vertrauen vor allem im veganen Bereich, also weil das ja ein neues Thema für die Hundeernährung ist, jetzt mal unabhängig von Snacks, und zu sehen und uns auch erklären zu hören, macht uns nahbarer und glaubhafter und stärkt das Vertrauen, insbesondere auch noch bei unserer Zielgruppe, die ja weitestgehend vegan lebt oder vegetarisch. Das ist, denke ich, mit unter die kritischste Zielgruppe, die man haben kann, die das Unternehmen bis zur Gesellschafterstruktur durchleuchtet. Man kennt ja auch den Oatly-Skandal, als da die Finanzierungsrunde war, wie da der Shitstorm losgegangen ist. Und so ist es ähnlich bei uns. Und dadurch, dass wir selber so kritisch sind, sind wir automatisch, begegnen wir dem schon und brauchen uns da nicht zu rechtfertigen. Wir selber suchen Gesellschafter, die hinter der Mission stehen, die 100% hinter dem Unternehmen stehen. Deswegen war auch die Finanzierungsrunde unter anderem sehr herausfordernd. Und wir selber möchten ein Produkt, das frei ist von Zusatzstoffen oder chemischen Mitteln, und möchten nichts anderes unserem Hund füttern. Das heißt, das dringt am Ende, auch wenn wir es nicht kommunizieren würden, dringt es immer irgendwann zum Konsument durch.
Mhm. Ja, dann, wir sind jetzt, also ich bin jetzt nicht Tiermediziner, ich habe auch noch keinen Hund. Dementsprechend habe ich mich natürlich mit dem Thema noch nicht so intensiv beschäftigt, was ist gutes Hundefutter und was nicht und was braucht mein Hund. Hier vielleicht nochmal die Frage, die euch ja, ich glaube, mit am meisten auch gestellt wird, die sich der eine oder andere vielleicht auch jetzt stellt: Warum braucht es veganes Hundefutter? Der Hund ist doch eigentlich gar nicht dafür gemacht, dass er Gemüse sozusagen frisst. Der arme Hund, der braucht doch Fleisch. Magst du uns da nochmal so ein bisschen, also ich habe mich jetzt ein bisschen schon im Vorfeld des Podcasts natürlich damit beschäftigt, aber vielleicht holst du uns da nochmal so ein bisschen ab, warum ihr jetzt euch dafür oder warum Tessa sich auch damals dafür entschieden hat, du dich dafür auch begeistert hast für die Idee und für diese Mission und warum das jetzt vielleicht auch eine Geschäftsidee ist, die nicht in 2-3 Jahren einfach wieder ausfadet, weil es jetzt einfach nur ein kleiner kurzer Trend ist, auf den man aufgesprungen ist.
Ja, sehr gerne. Also ich versuche mich auch kurz zu fassen, weil es ja doch einige Themen in einem sind.
Ich verweise sonst gerne an der Stelle auch auf eure Webseite und auf die YouTube-Videos, weil da geht ihr sehr intensiv auf diese Themen ein. Da kann man sich noch tiefer mit beschäftigen, auch auf jeden Fall, wenn da noch Fragen offen bleiben.
Ja, aber ich setze erstmal an, du sagtest, der Hund braucht doch Fleisch. Tatsächlich braucht der Hund die Proteine und die Nährstoffe und nicht das Fleisch. Das ist erstmal das Wichtigste. Weil am Ende braucht er ja das Fleisch aufgrund der Proteine und die können wir ihm in anderer Form zur Verfügung stellen, vor allem mit heutigen Produktionsmitteln und Standards. Wir füttern ja nicht Rohstoffe, sondern also in roher Form, sondern konserviertes Nassfutter und das Trockenfutter. Das heißt, da ist der Standardproduktionsprozess dahinter, den wir aber noch weiterentwickelt haben, um die Rohstoffe so aufschließen zu können, dass der Hund sie optimal, also eben die Proteine zum Beispiel, optimal verdauen und verwerten kann. Der Hund könnte jetzt in der Natur keine rohe Sojabohne essen, wir auch nicht, aber er kann sie in der Form, in der wir sie zur Verfügung stellen, optimal verwerten. Und das heißt, wenn man in die Mikroebene geht, ist es nichts anderes als die Mikroebene des Fleisches, außer dass 1-2 Aminosäuren noch ergänzt werden müssen. Aber auch bei Fleischfutter, wenn ich es jetzt mal so sagen kann, werden werden Vitamine und Stoffe ergänzt. Das ist jetzt kein großer Unterschied. So, und das, was viele nicht wissen, ist, dass der Hund über Jahrtausende, also Zehntausende oder der Wolf damals ja domestiziert wurde und in der Domestikationsgeschichte Fleisch lange Luxusgut war und der Hund die Reste der Nahrung des Menschen bekommen hat und in diesen Resten war selten Fleisch dabei. Heißt nicht, dass das gut war, aber es heißt, dass der Hund sich da adaptiert hat, ist auch adaptionsfähig und mittlerweile hat deswegen die Verdauung des Haushundes nicht mehr so viel mit der des Wolfes zu tun. Das heißt, es wäre auch falsch, die 1:1 zu vergleichen. Genau, also zum Beispiel hat der Hund die Anlage, ein Enzym zu produzieren, Amylase, welches dafür verantwortlich ist, pflanzliche Stärke zu verdauen. Und das hat er in viel höherer Auffassung als der Wolf. Da sieht man allein auf dann genetischer Ebene, wie er sich angepasst hat, um diese pflanzliche Stärke verdauen zu können. Und deswegen macht es uns möglich, die auch, selbst wenn er sie weniger hätte, könnten wir das einfach durch die Produktionsprozesse so ihm zur Verfügung stellen. Ist zum Beispiel auch ein Unterschied zwischen Katze und Hund. Der Hund hat sich da viel weiter wegentwickelt. Und genau, deswegen ist es uns möglich. Und du hattest noch gefragt, warum braucht es überhaupt vegan? Ich meine, er kann ja weiter auch mit Fleisch gefüttert werden. Also ein Teil ist auch die Domestikationsgeschichte. Wir sind dann irgendwann, als wir den Wohlstand hatten, auf immer mehr Fleisch und vor allem immer mehr Rohfleisch gegangen, obwohl der Hund es gar nicht mehr gewohnt war, wenn man jetzt mal rauszoomt. Und in so einer Masse, die wiederum nicht gesund ist. Das heißt, wir müssen sowieso, auch wenn wir die Gesundheit des Hundes anschauen und die Niere, Leber etc., einen Schritt wieder weg vom Fleisch, vielleicht nicht weg, sondern einfach reduzieren. Das heißt, man kann hier ansetzen und sagen, ich mache den halben Napf vegan und weiß, dass der von Vector bedarfsdeckend ist. Das heißt, wenn ich 50-50 teile, dann komme ich auf 100% Bedarfsdeckung. Oder aber es gibt eben gesundheitliche Gründe wie die Allergie, die es braucht. Und tatsächlich sind mindestens 30% der Hunde in Deutschland leiden an einer Futtermittelallergie, also nicht nur Allergie, sondern Futtermittelallergie und brauchen Alternativen. Klar, es kann auch sein, dass der Hund nur auf Rindfleisch allergisch reagiert, aber häufig ist es ein super elendiges Thema. Häufig sucht man nach 2 Jahre nach der Quelle oder nach dem Allergen und da liefern wir im Prinzip auch eine Alternative, wirklich zu sagen, hier ist absolut hypoallergen, auch kein Gluten, kein Mais, kein Reis, kein Soja zum Teil, sodass der Hundebesitzer hier eine absolut hypoallergene Grundlage hat. Und das Wichtigste und was unser Wachstum natürlich total befeuert, ist der grundsätzliche, ich würde es fast gar nicht mehr Trend nennen, weil es ist ein Muss, dass die Zukunft pflanzlicher wird. Wir haben riesige Probleme wie Klimawandel, Ernährung der Weltbevölkerung, wo wir Alternativen brauchen und pflanzliche Alternativen brauchen. Und der Hund macht da sehr, sehr, sehr viel aus. Also mein Hund macht fast, also aufgrund 10% meines CO2-Abdruckes aus und davon macht 90% das Futter aus. Das heißt, wenn ich hier nur allein halbiere und 50% vegan füttere, kann ich schon sehr viel bewirken und in der Zukunft muss es diese Alternative geben. Mhm.
Ja, ich hab gerade zu Beginn der Folge auch gesagt, ich habe noch keinen Hund. Wir sind nämlich gerade dabei, auch zu gucken. Und,
das ist ja interessant.
Und da war halt auch immer so, weil wir beide uns auch, also meine Freundin und ich uns auch vegetarisch, noch nicht komplett vegan, aber fast vegan sozusagen ernähren, war das immer so ein bisschen ein Dorn im Auge auch bei dem Thema. Ja, man selber versucht jetzt oder ne, hat das langsam auch verstanden. Früher im Studium habe ich noch für 2,50 Euro irgendwie einen Döner gegessen, bis man immer weiß, was das eigentlich für gutes, in Anführungsstrichen, gutes Fleisch ist. Da wären wir jetzt wieder bei einem anderen Thema, wo du gerade auch schon so ein bisschen drauf eingegangen bist. Warum wird eigentlich so viel fleischliches Hundefutter produziert? Hängt wahrscheinlich auch ein bisschen damit zusammen, du kennst dich da wahrscheinlich auch besser mit aus, dass wir einfach als Gesellschaft dann ne, mit dem Wohlstand auch, wird viel mehr Fleisch produziert und auch dieser industrielle Fleischproduktion einfach enorm zugenommen, wo dann auch einfach viele Schlachtabfälle, sage ich mal, noch übrig bleiben. Und dann die Frage ist, was macht man damit? Weiß nicht, ob das auch einer der Gründe ist, aber da biegen wir jetzt gerade ab. Jedenfalls war das immer so ein Grund für uns, der uns immer so ein bisschen wehgetan hat, wenn wir darüber nachgedacht haben, ja, machen wir es jetzt mit dem Hund oder nicht? Ja. Wir wollen eigentlich kein Fleisch kaufen. Und dann bleibt uns beim Hund ja eigentlich nichts anderes übrig. Weil das ja eigentlich, der Hund braucht Fleisch. Das war halt unser Glaubenssatz so, ne? Bis vor kurzem, als ich mich mal ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt habe.
Ja, tatsächlich haben wir auch viele Kunden, die sagen, sie konnten jetzt überhaupt einen Hund aufnehmen, weil es Vectoc gibt. Und sie sich vorher damit befasst haben und sich nicht vorstellen konnten, einen Hund zu halten, weil sie selber vegan leben und sie könnten ihm kein Fleisch geben. Und da es diese Alternativen gibt, konnten sie jetzt einen Hund aufnehmen. Das ist natürlich auch schön zu hören. Ich muss bei einer Stelle ganz wichtig ansetzen, weil das ist auch ein Irrglaube, den viele haben, dass das Fleisch im Hundefutter aus Schlachtabfällen besteht. Zum Teil ist das so und früher war das vor allem so und da würde man ja auch sagen, das ist ja besonders nachhaltig, weil das Fleisch, was wir dann nicht essen, das wird zumindest verwertet. Absolut, wäre ich auch 100% dafür, wenn es noch nicht Vectoc gegeben hätte. Mittlerweile werden Tiere für Hundefutter geschlachtet. Das heißt, der Hund bekommt extra ein Tier geschlachtet und das ist der Punkt, wo wir sagen, das ist absolut absurd, auch auf Tier, also auch Speziesismus etc. Warum soll mein Hund, der hier gerade auch auf dem Sessel liegt, hier sein Leben genießen und dafür täglich Tiere sterben, wenn, also da hört das Verständnis dann irgendwo auf und das kann man mittlerweile auch nicht mehr so leicht tracken. Also wir haben auch Zahlen, dass teilweise 70% des produzierten Hundefutters wirklich Fleisch in Lebensmittelqualität enthält und also in bestimmten Produktionen. Und es wird ja teilweise auch Kängurufleisch importiert, damit der Hund ein hypoallergenes Hundefutter bekommt. Das jetzt, da braucht man gar nicht erst über die CO2-Bilanz zu sprechen. Und der Punkt ist, dass sobald Fleisch in Lebensmittelqualität eine Hundefutterproduktion betritt sozusagen oder in eine Hundefutterproduktion reinkommt, ist es automatisch Schlachtabfall, weil das entsprechend deklariert wird. Da haben wir auch ein YouTube-Video zu, also falls da Interesse besteht, ist vielen nicht bewusst, war mir früher auch nicht bewusst, ist aber sehr, sehr wichtig zu wissen.
Ja, schick mir das Video gerne mal, dann verlinke ich das auch in den Shownotes für diejenigen, die mehr interessiert sind. Weil da können wir jetzt leider aus Zeitgründen nicht noch intensiver mit reingehen, würde ich gerne machen. Aber ich habe noch ein paar andere Fragen, die ich dir gerne stellen würde.
Ja.
Wir kommen wieder so ein bisschen zurück zu deinen Tennisbällen, die du vorhin schon mal erwähnt hast, die auf dich zukreisen und man versucht, möglichst viele zu treffen und guckt auch, die möglichst so zu treffen, dass sie da auch dahin gehen, wo man sie gerne hinschlagen möchte. Ich habe ein Video gesehen, da ging es um eure Vorsätze. Da war einer der Vorsätze von dir, neben einem Halbmarathon, auch mehr Entschleunigung. Da wollte ich jetzt einmal fragen, hat das geklappt? Und wenn ja, wie?
Da muss ich ja jetzt nochmal zwei Monate loslegen. Ja, gute Frage. Also
wie, letztendlich die Frage, wie stellst du sicher, dass du noch genug Zeit für dich selber und auch für deinen Hund hast und nicht komplett durchdrehst?
Ja, also was Tessa und ich von Anfang an sehr, also ganz am Anfang nicht, aber dann, als wir beide 100% eingestiegen sind und gemerkt haben, was da auf uns zukommt, haben wir beide gesagt, wir brauchen auch dank unserer Partner, wir brauchen das Wochenende und wir werden jetzt nicht jedes Wochenende durcharbeiten, weil wir am Anfang ist es ja auch so, dass es einem so Spaß macht. Wir saßen dann bis irgendwie Mitternacht zusammen und haben weiter diskutiert und weitergemacht. Man ist morgens früh aufgestanden, man wollte sofort loslegen, also die Motivation war echt so hoch, aber auch da wird ja einem auch empfohlen, das nicht zu verwechseln. Es ist trotzdem am Ende Arbeit und es ist trotzdem ein Thema und egal welches Thema man angeht, man braucht den Ausgleich und man muss auch mal rauskommen. Und deswegen war es gut, dass wir sehr, sehr früh diese Regelung hatten. Wir haben unser Wochenende, Samstag, Sonntag ist einfach Wochenende. Kam auch ein bisschen daraus, dass im Studium hat man kein Wochenende. Gerade im Tiermedizinstudium lernt man im Prinzip jedes Wochenende durch. Und ich hatte mich total auch mal gefreut auf eine Arbeitswoche und Freitagabend wieder Wochenendsgefühl. Deswegen, das war sehr, sehr viel wert. Auch, dass wir dann relativ schnell zu, ich sag mal, humanen Arbeitszeiten übergegangen sind. Das, was es teilweise schwerer macht, ist jetzt gerade auch das letzte Jahr und die letzten anderthalb Jahre sind Finanzierungsrunden. Also wenn es wirklich um die Existenz des Unternehmens geht, dann ist es die erste Wirtschaftskrise, in der wir als Unternehmerin oder in der wir Unternehmerinnen sind, die das erschwert haben. Wir hätten eigentlich Anfang des Jahres unsere Finanzierungsrunde abschließen müssen. Dann kam die Krise, viele sind abgesprungen und dann zerrte es sich jetzt bis tatsächlich Ende September. Und das hat es sehr schwer gemacht, jetzt da einen Ausgleich zu finden, weil man sich jeden Tag sagt, wenn ich jetzt für den Halbmarathon übe, dann und am Ende schaffen wir es nicht, dann werde ich bereuen, dass ich den Fokus nicht darauf gesetzt habe. Und das Schwere daran ist, dass man nicht weiß, wann es aufhört und wie ich meine Ressourcen jetzt gut einplane. Und da sind wir sehr, sehr dankbar, zu zweit zu sein, weil man einfach, das ist wirklich regelmäßig, ist man irgendwo K.O., dann übernimmt der andere oder die andere. Und jetzt haben wir es durch und jetzt merke ich tatsächlich seitdem, dass Ausgleich wieder leichter machbar ist, Sport wieder möglich ist. Und ich habe da tatsächlich jetzt nicht das Geheimrezept, wie man in einer Finanzierungsrunde noch den Ausgleich behält, außer dass man sehr starke, sehr tolle Freunde hat, Familie, die einen rauszieht. Und tatsächlich muss ich sagen, dass mein Hund jeden Tag für Ausgleich gesorgt hat, weil ich hätte es nicht übers Herz gebracht, ihn jetzt zu vernachlässigen. Eher im Gegenteil, das sind wirklich meine Momente. Jeden Morgen starte ich mit einer großen Runde mit ihm. Und das war tatsächlich einfach ein täglicher Ausgleich, der immer gegeben war. Und auch auf Spaziergängen das Handy wegzulegen und mal rauszukommen, war sehr wichtig.
Feste Routine.
Ja, ich bin auch ein sehr, also in Stressphasen sehr, sehr starker Routinenmensch. Und das hilft auch, ja.
Ja, jetzt hast du ihn gerade schon erwähnt, Willi, dein Hund, kommt auch aus dem Tierschutz. Ihr seid auch relativ spontan zusammengekommen. Eine Entscheidung für einen Hund ist ja auch in gewisser Art und Weise auch ein Sprung ins kalte Wasser, vor allem aus dem Tierschutz kommt, weil da weiß man vielleicht auch gar nicht, was man, ich sag mal, in Anführungsstrichen dann auch bekommt. Was hat Willi dir beigebracht? Was hast du von ihm lernen können?
Also tatsächlich fing es schon bei der Aufnahme an. Ich habe von klein auf, also ich bin mit Hunden groß geworden und dann in der Studentenzeit hätte ich jeden Tag gerne einen Hund aufgenommen. Es hat mir so gefehlt und ich habe jeden Tag davon geträumt, dass ich dann irgendwann meinen eigenen Hund habe. Und das war aber nicht machbar, einfach neben dem Studium, auch im WG-Kontext, auch finanziell hätte ich es noch nicht stemmen können. Und dann habe ich aber auch immer wieder Pflegehunde aufgenommen und gemerkt, dass ich schaffe es nicht, dem Hund gerecht zu werden und habe die bewusst als Pflegehund aus dem Ausland aufgenommen, um den halt hier zu Hause zu suchen und die vermitteln zu lassen. Und irgendwann habe ich diesen Traum dann abgehakt und gesagt, irgendwie, es passt nicht, ich schaff's nicht, wahrscheinlich muss ich irgendwie warten, bis ich irgendwann mal im Grünen lebe und draußen mit Familie und so weiter. Und Willi ist dann irgendwie passiert und wenn man im Unternehmertum arbeitet, wo man immer in Szenarien denkt und jedes Jahr irgendwie schon geplant und in 10 verschiedenen Szenarien, wie könnte es laufen und so weiter, das heißt wirklich im Detail alles durchgeplant hat, gerade in meinem Bereich Finanzen ist es, oder unter anderem meinem Bereich, sehr, sehr diese Denkweise einfach dann schon geübt. Und das war super spontan, dass ich ihn gesehen habe und ich habe sofort entschieden, es war sofort klar, dass er bleiben wird. Und das hat mir schon gezeigt, okay, die Dinge passieren einfach manchmal und man muss es gar nicht unbedingt planen. Man kann vertrauen, dass die kommen und die Dinge, die für einen gut sind, auch passieren. Ist ja auch zwischen Tessa und mir so passiert. Vectoc ist in meinem Leben so passiert, Willi auch und das hat das für mich so bestärkt, dass man gewisse Dinge einfach loslässt und auf sie auch warten kann und geduldig ist. Geduld ist überhaupt nicht meine Stärke, also deswegen, das war richtig schön. Und dann tatsächlich seine Erziehung, wenn man es böse sagt, sturer Hund, man kann auch sagen, sehr ausdauernd in seinem Willen. Jetzt merke ich gerade, dass sein Name dann entsprechend passt. Und ich habe dann nach 3 Monaten, also er war 3 Monate bei mir oder 3 bis 6 Monate und ich habe gedacht, so, warum funktioniert das nicht? Warum lässt er sich nicht abrufen? Warum ist er jetzt nicht schon top erzogen? Also ich war so mit so viel Druck, also positiven Druck, ich versuche ihn auch nur mit positiver Konditionierung zu erziehen und habe das überhaupt nicht verstanden. Ich war so frustriert, ich dachte, ich kann das nicht, der hört, ich bin nicht, der nimmt mich nicht ernst und all diese Dinge. Und zu merken, dass das einfach Zeit braucht und dass man da auch mal 5 Grade sein lässt und der Hund auch mal Quatsch machen kann und der das eher über längere Zeit lernt und das auch braucht und auch mal gerade als junger Hund diese Quatschzeit braucht und da so ein bisschen strenger zur Seite zu schieben und mal drüber zu lachen. Und seit ich tatsächlich da auch loslasse und lockerer bin, hört er viel besser, weil er einfach viel mehr Lust hat zu hören. Und jetzt 2,5 Jahre später ist alles gut und alles läuft sehr, sehr gut und da geduldig auch zu sein.
Okay, schön. Also nicht zu viel hinterfragen und im schlimmsten Fall sogar Sachen zu zerfragen für einen selber und einfach Geduld zu haben, weil es ist manchmal einfach ein Marathon und kein Sprint. Es gibt so eine kleine Tradition, die ich jetzt seit neuestem hier habe, und zwar der Gast der letzten Episode stellt eine Frage an den nächsten Gast, in dem Fall du. Und diese Frage, bevor wir dann gleich noch zum Fundstück kommen, möchte ich jetzt noch einmal stellen. Und sie lautet: Was ist eine schmerzhafte Erfahrung, aus der du besonders viel gelernt hast?
Also ich glaube tatsächlich, Trennungen sind immer natürlich schmerzhaft, also aus Beziehungen oder vom Beziehungspartner sind schmerzhafte Erfahrungen, aus denen man aber immer lernen kann, weil auch da docke ich vielleicht an dem, was ich vorher gesagt habe, es passiert alles irgendwo ja auch aus einem Grund, und da auch sich einzugestehen, wenn es dann schon zu einer Trennung kommt, dann sollte es einfach nicht sein oder es passt einfach nicht. Aber die Gründe der Trennung und auch all die Themen danach, die einen beschäftigen, auch zu realisieren, dass häufig sehr, sehr viel Ego da drin ist, also oder das Ego auch verletzt ist, haben mir schon sehr viel gezeigt und mich viel lernen lassen. Ich würde tatsächlich auch so das Zweite noch sagen, was für mich schmerzhaft war, war wirklich so ins kalte Wasser auch von der Familie, also von den Eltern, von denen man ja anfänglich finanziell abhängig ist, unter anderem auch gesagt zu bekommen, okay, jetzt bist du aber dran, jetzt musst du mal für dich sorgen, und da so eine gewisse Sicherheit auch zu verlieren, ist auch vor Vectoc schon entstanden. Also es war jetzt auch nicht eiskalt, aber das hat mir sehr viel gebracht, einfach und in dem Moment war es super schmerzhaft, auf einmal zu merken, so, oh Gott, jetzt muss ich erwachsen werden und unabhängig und so weiter. Aber am Ende das wirklich so durchzuziehen und für sich selber sorgen zu müssen, auch relativ jung, ist am Ende macht es einen einfach stärker und unabhängiger und eigenständiger. Und das, da bin ich sehr, sehr dankbar für.
Ja, wenn man, also, ne, kommt ja unterschiedlich zu unterschiedlichen Zeitpunkten dieser Punkt, wo man dann irgendwann flügge wird oder dann die Nabelschnur gekappt wird. Bei manchen ist es länger der Fall, bei manchen geht es noch früher und auch manchmal auch überraschend. Und letztendlich ist das aber, ich glaube, also finde ich einer der wichtigsten Momente im Leben, um einfach ja diese Selbstständigkeit zu entwickeln. Ich war damals für ein Jahr in Amerika während der Highschool, also 11. Klasse. Und das war so für mich so das erste Mal, wo man einfach nicht komplett, da war man nicht komplett im kalten Wasser, weil man hatte natürlich noch eine Gastfamilie, aber das war einfach mal, man war schon mal irgendwie einfach weg von dem normalen, gewohnten Umfeld, total, was man sonst irgendwie hatte und auf das man sich verlassen konnte und musste da erstmal wieder neu reinkommen.
Ja, absolut.
Ja,
Darf ich noch ganz kurz was ergänzen, klar, weil das fällt mir jetzt ein und ich glaube, das war tatsächlich das Schmerzhafteste. Ich habe irgendwann realisiert, dass ich nicht fremdbestimmt sein kann. Das heißt, ich kann nicht angestellt sein. Und das habe ich im Zuge des Tiermedizinstudiums, also angestellt sein, ja, aber jetzt diese wirklich klassische Anstellung im Konzern oder Großunternehmen. Und das hat mir so, also auch so ein Druck so gemacht, weil ich dann dachte, okay, dann kann ich nicht bestehen. Also wo soll ich dann hin? Was soll ich dann machen? Und mir so viele Optionen genommen, weil ich wusste, ich kann darunter nicht bestehen. Also auch Praktika oder Anstellungen, die ich angegangen bin, das funktionierte einfach mit mir nicht. Das heißt, es gehen ja 100 Türen auf einmal zu, die man sich ja durch ein BWL-Studium geschaffen hat. Und zu merken, okay, dann ist es das halt, dann muss ich mir das selber aufbauen, dann muss ich durch diese Schritte durch, die vielleicht schwerer sind, aber die es mir ermöglichen, frei zu sein. Und da hat mir mal ein Podcast geholfen, ich weiß gar nicht, ob Podcast war oder es im Radio war, da hat einer einen Tipp oder mit Gründern gesprochen, Gründerinnen, und meinte, am Ende, am Anfang muss man sich entscheiden zwischen Sicherheit und Freiheit. Und da zu realisieren, dass es bei mir definitiv Freiheit war, war aber am Anfang sehr schmerzhaft, weil man sich quasi gegen die Sicherheit entscheidet. Sorry, ich hoffe, ich habe den Rahmen nicht gesprengt.
Nein, nein, alles gut, alles gut. Ja, dann sind wir gerade auch schon quasi fließend vielleicht auch beim Fundstück gelandet. Fundstück ist ja hier eine kleine Kategorie, wo der Gast, die Gästin nochmal entweder ein Buch, ein Podcast, du hast gerade schon eine Podcast-Folge genannt, die dir irgendwie auch so einen kleinen Gedankenanstoß gegeben hat, teilt. Und da ist natürlich die Frage, was hast du da für uns mitgebracht?
Ja, also Podcast ist ja auch noch nicht ganz so alt, aber der Fast and Curious fand ich sehr spannend, gerade auch, weil es Frauen sind und man sich da irgendwie doch nochmal mehr verstanden fühlt. Und also super spannende Folgen dabei, auch grundsätzlich grundsätzlich sich auch andere Gründerinnen oder Gründer zu suchen und zu schauen, in welchem Podcast sie vertreten sind oder waren. Das hat mich total inspiriert, also auch von ihrem Alltag zu hören. Und dann hatte ich ganz früh, habe ich das Buch A Miracle Morning empfohlen bekommen, welches, wir hatten es vorhin mal angeschnitten, Routine, und mir am Anfang eine sehr starke Inspiration für eine Morgenroutine gegeben hat. Und das mache ich bis heute, nicht so streng, wie es in dem Buch beschrieben ist, aber dieses Prinzip, dass wir normalerweise in dem üblichen Alltag, den wir kennen, haben wir abends Zeit für uns selber. Aber abends sind wir müde und das ist eigentlich qualitativ nicht die hochwertigste Zeit. Und dass wir umdenken und sagen, morgens sind wir wach, wir sind motiviert und dass wir die Zeit für uns nutzen, um uns zu priorisieren vor allem anderen. Und das Prinzip hat mir so gut getan und hilft mir vor allem, weil wenn man einmal quasi in den Wust dann steigt oder, sag ich mal, vor die Tennisballmaschine, dann kann man auch schwer dann irgendwann sagen, okay, jetzt ist es vorbei, ich habe noch genug Energie und die gebe ich mir jetzt. Das fand ich super gut. Und dann The Subtle Art of Not Giving a Fuck, das Buch, ich weiß nicht, ob du das kennst, hat mir sehr, ist zwar kein Entrepreneur-Buch, aber hilft einmal, sich abzugrenzen und abzuschalten.
Ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen, ich habe schon das hier und da auch schon mal von gehört. Klingt vom Titel auf jeden Fall schon mal so in Richtung einfach Einstellung und Haltung und Sachen nicht ganz so ernst zu nehmen, die passieren. Ist da vielleicht auch eine Sache, wo wir gerade schon vorhin auch drüber gesprochen haben mit Willi, was er dir so beigebracht hat, dass Dinge einfach passieren und ja, dann muss man die Dinge auch manchmal so nehmen. Vielleicht lässt man nochmal einen Tennisball einfach vorbeifliegen. Davon wird die Welt auch nicht direkt untergehen. Genau. Und genau, Podcast Fast and Curious kann ich auch nur empfehlen. Habe ich bisher auch jede Folge gehört. Ist auf jeden Fall eine sehr gute Empfehlung. Werde ich alles verlinken in den Shownotes auch. Vielleicht nochmal zum Thema Morgenroutine abschließend. Was gehört bei dir rein in die Morgenroutine? Also was ist was du jetzt, nachdem schon die Routine hast und Routinen muss man ja auch erstmal aufbauen. Ist ja auch nicht so einfach, weil da fängt man am besten auch nicht mit 5 Sachen direkt gleichzeitig an, sondern vielleicht eins nach dem anderen. Und was gehört bei dir auf jeden Fall rein in die Morgenroutine? Was ist dir da besonders wichtig? Auch wenn man es nicht immer schafft, aber...
Ja, also was ich immer schaffe, ist ein sehr großer Spaziergang und ohne das Handy, also ohne aufs Handy zu schauen, sofort, also ich steige in meine Jogging-Sachen und dann geht's raus, entweder tatsächlich joggen oder spazieren oder mit dem Fahrrad und dann wirklich eine Stunde an der frischen Luft.
Komplett alleine und oder mit Willi?
Nee, mit Willi. Mit Willi natürlich. Und aber auch mittlerweile ohne Musik, ohne Podcast. Am Anfang habe ich mir dann noch jedes Mal einen Podcast vorgenommen oder irgendwo Musik und so weiter. Aber mittlerweile habe ich gemerkt, es ist irgendwie gut, erstmal so zu starten. Und dann Kaffee. Ich freue mich jeden Abend schon auf meinen Kaffee am nächsten Morgen. Und dabei, ich hab sehr lange, sehr viel auch meditiert und so Dankbarkeitsroutinen gemacht und so weiter. Das habe ich ein bisschen reduziert und schaue dann Nachrichten, gucke mir entweder dann ein Thema an, was mich ein bisschen mehr interessiert, also nach den Nachrichten in der ARD-Mediathek oder ich lese 10 bis 20 Seiten im Buch. Also auch wenn es mal ein Roman ist, dass ich einfach da die Zeit habe, weil ich abends tatsächlich nach 2 Seiten einschlafe und mir das Lesen sehr, sehr lange gefehlt hat und irgendwann habe ich gesagt, gut, dann mache ich es morgens. Oder eben Zeitung, dass ich jeden Tag einen Artikel, also es variiert, der Teil der Routine variiert und der fällt auch als erster weg, wenn es dann doch ein bisschen stressiger ist.
Mhm. Ja, gut, mit 2 Seiten kommt man dann auch nicht weit pro Tag.
Nee, nee. Da sind immerhin, irgendwann habe ich gesagt, selbst wenn es dann nur 2 sind, sind es am Ende doch 600 oder 800 Seiten im Jahr. Das ist immerhin, das sind vielleicht mal 2 Bücher. Der Spaziergang, Kaffee und so ein Ruhemoment, was teilweise so was Meditatives hat, sind mir schon sehr wichtig.
Aber das sind dann ja schon auch 1,5 bis 2 Stunden.
Auch mehr sogar. Ich glaube, ich brauche mindestens so 3 Stunden für mich morgens.
Wann stehst du auf? Ich frage darf.
Meistens um 6.
Okay. Das heißt, 8 Stunden Schlaf, dann geht es auch um 10 bestenfalls ins Bett.
Ja, ein bisschen später meistens schon. Aber man hat ja, jeder hat ja auch sein eigenes Schlafpensum, was man braucht. Wird auch im Miracle Morning beschrieben. Genau.
Okay, cool. Ja, vielen Dank für deine Fundstücke. Hast direkt 3 am Start gehabt. Vielen Dank dafür. Und zu guter Letzt, wir haben ja noch eine Playlist, heiße Songs, passend zum kalten Wasser, mit Songs, die Mut machen. Da darfst du natürlich auch gerne noch einen Song draufpacken, wenn du einen dabei hast.
Ja, ich habe so Klassiker, die ich mal mit Freundinnen höre, wenn wir uns motivieren müssen oder einfach mal, also die man irgendwie immer fühlen kann, ist so ein Song wie I Will Survive oder die man aber tatsächlich immer mit einem Lachen hört, ne? Und oder I Will Survive, I'm a Survivor gibt's ja auch. Und dann gibt es einen Song, da müssen wir nur mal ganz kurz gucken, den höre ich tatsächlich ganz, ganz häufig, der auch relativ lang geht und so, ist eigentlich ein Serienintro. Ah, Cold Little Heart. Richtig schöner Song. Geht, glaube ich, über 5 Minuten und steigert sich. Ist richtig schön, um rauszusummen.
Von wem?
Michael Kiwanuka.
Finde ich auf jeden Fall bei Spotify. Dann von mir kommt jetzt noch passend zur Folge so ein bisschen Who Let the Dogs Out. Ein richtig cooler Song von Jason Bartsch, Hundelied. Ein Lied aus der Perspektive eines Hundes. Hat mir super gute Laune auf die Lippen gezaubert, als ich den Song gehört habe hier und auf der Suche war nach einem Song, der irgendwas mit Hunden zu tun hat. Kann ich empfehlen, auf jeden Fall mal reinhören. Muss man auf jeden Fall grinsen bei, wenn man ihn hört. Und manchmal von Johnny Rakete auf die Playlist. Und genau, viel Spaß damit. Und an dieser Stelle herzlichen Dank an dich, liebe Valerie, fürs Teilen deiner verschiedenen Entscheidungen, die du so bisher in deinem Leben auch getroffen hast.
Super gerne.
Und was dir dabei geholfen hat. Und einen kleinen Einblick, was Vec-Dog ist. Ich hatte mit meiner Freundin im Vorfeld eine kurze Diskussion, ob es jetzt Vec-Dog heißt oder Veg-Dog. Aber ich glaube, das haben wir.
Wird beides gesagt.
Das wird beides kaum beides sagen. Okay, ja. Haben wir auf jeden Fall geklärt. Und genau, falls man mehr von euch noch erfahren möchte, ich habe es ja gerade schon mal erwähnt, YouTube seid ihr unterwegs. Ich verlinke das auch alles in den Shownotes. Da kann man sich noch mal ein bisschen mehr angucken, auch zum ganzen Thema. Habt ihr, glaube ich, eine Tierärztin, die da auch viel erklärt.
Ja.
unter dem Motto VegDoc und da halt mehr zum Thema vegane Hundeernährung und was da eigentlich auch medizinisch alles da noch hinter steckt. Und auf Instagram, glaube ich, seid ihr auch unterwegs, habe ich jedenfalls gesehen. Ansonsten gibt es noch irgendwas, worauf du hinauf. Gibt es noch irgendwas, wo du uns drauf hinweisen möchtest?
Wo wir noch vertreten sind.
Genau.
Wir haben noch einen sehr ausführlichen Blog, auch für solche Themen. Wenn man sich jetzt nicht so gerne YouTube-Videos anschaut, da ist sehr, sehr viel vertreten, auch Rezepte, die man mal nachkochen kann. Sonst übliche Facebook, Instagram, LinkedIn und Co.
Alles klar.
Und ja.
Ja, vielen Dank, dass du da warst und ich wünsche euch alles Gute weiterhin mit VegDoc.
Danke dir und wenn dann der Hund da ist, unbedingt melden.
Mach ich.
Du ein Willkommenspaket.
Ja, sehr gut.
Sehr gut und vielen Dank, ja. Hat mich gefreut.
Danke dir. Das war's für diese Woche. Jetzt noch schnell den Podcast hier folgen bei Spotify oder wo ihr gerade hört. Und wenn ihr was mitgenommen habt, gerne weiter sagen und mit eurer besten Freundin oder eurem besten Freund teilen. Nächstes Mal in 2 Wochen geht es weiter mit Christian Siegmund von Wild Plastic. Ja, es geht um Plastik und Plastik, das wild ist. So viel kann ich schon mal verraten. Bis dahin.